gehen dürfen und auch einige von uns mit dem Sonnenschein geblendet werden. Die letzten Tage, auch über Weihnachten, Neujahr, war es eher eine düstere Zeit, aber schön ist, dass seit 2-3 Tagen doch auch die Sonne wieder durchscheint und bis zu uns herunter mag und wir auch dies an einem Sabbat speziell genießen dürfen. Vor Weihnachten hatte ich den ersten Teil der Predigt der Glaube auf dem Prüfstand und dies in Bezug auf unser Gebetsleben. Und heute möchte ich gerne mit euch den zweiten Teil anschauen, ein paar andere Prüfungen, die wir manchmal in unserem Gebetsleben erleben. Und wie gewohnt haben wir diesen Mittwoch mit den 10 Tagen des Gebets gestartet. Und alle diejenigen, die auch noch einsteigen möchten, hinten liegen auch die Hefte aus, wo ihr dann, wenn ihr wollt, zu zweit, zu dritt in einer Gruppe zusammenkommen könnt oder per Zoom oder Skype, Telefon miteinander Gebetsgemeinschaft pflegen könnt. Das Thema dieses Jahres finde ich ein sehr spannendes Thema. Es ist Sehnsucht nach Erweckung. Und es ist wirklich auch ein Wunsch, den ich persönlich für mein persönliches Glaubensleben habe, aber auch für uns als Gemeinde. Und deshalb denke ich auch, dass die Predigt eigentlich auch zu diesen 10 Tagen des Gebets gut zusammenpassen und sich auch ergänzen. In der ersten Predigt, wo es eigentlich um das Beispiel dieser kananäischen Frau ging, dieser Mutter, welche eine Tochter hatte, die von einem bösen Geist besessen war und zu Jesus kam, sahen wir eigentlich in diesem Ereignis, dass Jesus ihr Glauben prüfte, indem er eigentlich zuerst schwieg. Und wie oft erleben wir in unserem Gebetsleben, dass Gott schweigt und uns keine Antwort gibt oder zumindest vielleicht nicht so schnell, wie wir es uns gerne wünschen oder wie wir es uns ersehnt haben. Aber manchmal kommt es vor, dass Gott eben schweigt. Aber nicht nur schweigt, sondern manchmal erleben wir auch, dass Gott uns die Hilfe verweigert. Dass er jemandem hilft, aber mir vielleicht nicht. Oder für die Person, die wir beten, Gott nicht hilft, währenddem er einer anderen Person doch hilft. Und weshalb Gott dem einen hilft und der anderen Person nicht, wissen wir nicht. Aber er in seiner Weisheit weiß, weshalb er eigentlich dem einen oder der anderen Person hilft. Und heute möchte ich gerne mit euch 3 weitere Glaubensprüfungen in Bezug auf unser Gebetsleben anschauen, welche wir immer wieder auch in unserem Leben erleben und konfrontiert werden. Und die erste Geschichte, oder bevor wir eigentlich in die erste Prüfung eingehen, möchte ich noch den Text aus Jakobus Kapitel 1 erwähnen, wo Jakobus an uns Gläubige schreibt: Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr habt allen Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube geprüft wird, bewirkt das Standhaftigkeit. Ein Text, der mich persönlich auch herausfordert. Jakobus schreibt, wir haben allen Grund zur Freude, wenn wir geprüft werden. Und ich erlebe immer wieder, dass wenn ich geprüft werde, zu allerletzt eigentlich die Freude kommt. Sondern viel schneller, weshalb passiert jetzt mir das? Oder wieso geht es nicht so rund oder läuft es nicht so rund, wie ich es mir eigentlich gerne wünsche? Aber Jakobus sagt, dass wir uns freuen sollen, weil wir eigentlich wissen, was diese Proben oder diese Prüfungen mit sich bringen. Sie bringen mit sich, dass unser Glaube geprüft wird, aber auch gestärkt wird, dass wir standhafter werden. Und ich verstehe das so ein bisschen, dass er vielleicht auch das Bild eines Athleten vor Augen hatte. Ein Athlet, der trainiert. Und je mehr er trainiert, umso stärker werden auch seine Muskeln. Und je nachdem auch schneller. Also je mehr wir eigentlich unser Glauben auch prüfen oder auf die Probe gestellt werden, umso stärker kann auch unser Glaube werden. So wie wenn wir ins Krafttraining gehen und unsere Muskeln trainieren, unsere Muskeln stärker werden und größer werden. Aber eben, wir werden alle auch geprüft. Und in Johannes Kapitel 11 lesen wir eigentlich die größte Wundergeschichte im Dienst von Jesus, wo wir die Geschichte der Auferweckung seines geliebten Freundes Lazarus lesen. Und dort finden wir eigentlich die Glaubensprüfung, wenn Gott scheinbar vergessen hat. Und wir kennen die Geschichte ein bisschen und wir lesen dort ab dem ersten Vers: Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Also die beiden Schwestern senden eine Nachricht zu Jesus: Schau, den du gern hast, den du lieb hast, der liegt krank und liegt eigentlich im Sterben. Und was war die Erwartung von Maria und Martha? Da sie wussten, dass Jesus den Lazarus gern hat, lieb hat, erwarten sie auch, dass Jesus sofort kommen würde und eigentlich ihnen helfen würde. Schon mehrmals hatten sie erlebt, wie Jesus die Kranken geheilt hat, auch vielleicht Tote wieder zum Leben auferweckt hat. Und aus diesem Grund haben sie Jesus diese Nachricht gesendet. Und Jesus, anstatt zu ihnen zu gehen, sendet ihnen eine Nachricht zurück. Und die Nachricht lautet: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Das war die Antwort, die Jesus auf die Bitte von Martha und Maria zurückgesendet hatte. Und wenn wir die Geschichte lesen, so sehen wir, dass Jesus ein paar Tage zögerte und seiner Arbeit nachging, bis er dann eigentlich zu Martha und Maria ging. Und dass in der Zwischenzeit Lazarus verstorben war. Stellen wir uns einmal diese Situation vor, wie Martha und Maria getrauert haben müssen, und sich die Frage gestellt haben: Hat der Jesus sein Versprechen vergessen? Warum ist er nicht gekommen, als wir ihn gerufen haben? Hat er nicht gesagt, dass diese Krankheit nicht zum Tod ist? Und Lazarus ist trotzdem gestorben? Wie groß musste die Enttäuschung für Martha und Maria gewesen sein? Und wenn wir dann weiterlesen, sehen wir, dass als Lazarus schon 4 Tage tot war, Jesus eigentlich dort zurückging und Martha dies hörte und dem Jesus entgegenging und ihm folgende Worte sagte: Herr, wärst du nur hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und wahrscheinlich sagte sie dies auch in einem Ton der Verzweiflung, aber auch ein bisschen so der Rechtfertigung: Herr, wärst du vor 4 Tagen hier gewesen, so wäre mein Bruder Lazarus nicht gestorben. Was ist mit deinem Versprechen, dass diese Krankheit nicht zum Tode ist, sondern zur Verherrlichung Gottes? Worin ist Gott verherrlicht worden im Tod von Lazarus? Und ich stelle mir den Schmerz vor, welche Martha und auch Maria erlebt hatten, und auch diese Zweifel. Und trotzdem versichert Jesus der Martha, dass Lazarus auferwecken würde, wieder auferstehen würde. Und obwohl wir, wenn wir im Text lesen, Martha überzeugt war, dass Gott alles machen könnte, um was Jesus bitten würde, zweifelte sie trotzdem. Denn sie antwortete ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird am jüngsten Tag. Sie glaubte nicht, dass Jesus den Lazarus jetzt nach 4 Tagen tot auferwecken würde oder könne, sondern erst am jüngsten Tag. Jesus sprach aber nicht vom jüngsten Tag, sondern von dem, genau dem Tag, von heute. Und wenn wir in der Geschichte weitergehen, so sehen wir, dass Martha trotzdem das Ganze irgendwie nicht so richtig verstehen konnte. Denn als Jesus eigentlich darum bat, den Stein, den Grabstein auf die Seite zu schieben, steigt sie wiederum ein und sagt, Herr, möchtest du das wirklich? Er liegt schon 4 Tage tot und stinkt. Und Jesus antwortet ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Im Beispiel von Lazarus, dem Leben von Lazarus, sehen wir, dass Gott manchmal absichtlich zögert. Dass Gott, oder es aussieht, als hätte Gott scheinbar unsere Bitte vergessen. Aber diese Verzögerung ist genauso eine Gebetserhörung wie die Erfüllung des Erbetenen, wenn sie eintrifft. Und ich denke, es ist eine der harten Prüfungen, wenn wir das Gefühl haben plötzlich, dass Gott unsere Bitte vergessen hat. Nicht nur, dass er schweigt oder vielleicht uns nicht hilft, sondern sogar uns eine Verheißung schenkt und diese Verheißung dann sich irgendwie nicht so erfüllt, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Verheißung, die Jesus Martha und Maria geschickt hatte, war, die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und trotzdem ist Lazarus eingeschlafen. Aber Gott wurde verherrlicht, indem Jesus den Lazarus wieder zum Leben auferweckt hatte. Aber ich denke, in dem Moment, wo halt die Verheißung nicht in Erfüllung geht, so wie wir es uns vorstellen, so sind wir bitter enttäuscht. Und unser Glaube wird wirklich auf die Probe gestellt. Und nichtsdestotrotz dürfen wir den Verheißungen Gottes glauben. Und es ist auch wichtig, dass wir an diese Verheißungen glauben. Und manchmal lässt Gott es zu, dass unsere Pläne scheitern und unsere Träume und Hoffnungen zerplatzen, damit er uns prüfen und verändern kann und damit er uns etwas Besseres geben kann, als wir es oftmals uns gewünscht haben. Ja, manchmal sieht es aus, als würde Gott unser Gebetsanliegen vergessen. Im Buch Bilder vom Reiche Gottes auf Seite 139 lesen wir Folgendes. Wir brauchen keine Sorge zu haben, dass der Herr das Gebet seiner Kinder nicht beachten würde. Die Gefahr besteht vielmehr darin, dass wir uns durch Versuchungen und Glaubensprüfungen entmutigen lassen und nicht mehr intensiv genug beten. Wie oft lassen wir uns entmutigen und vernachlässigen dadurch das Gebet? Aber die Verheißung ist, dass Gott die Gebete seiner Kinder nie unbeachtet lassen wird. Als wir in Argentinien am Studium waren, hatten wir ein Erlebnis, wo es mir vorkam, als hätte Gott mein Gebetsanliegen vergessen. Es war der 22. November 2009, der Geburtstag von Aisha, und der Verlobungstag von Daniela und mir. Wir waren unterwegs an eine Hochzeit einer guten Freundin. Und als wir auf dem Weg waren, hatte ich mich verfahren und musste dort umkehren und wollte links abbiegen und habe in den Spiegel geschaut, geblinkt, bin abgebogen und in dem Moment, wo ich abbiege, gibt's einen riesen Knall. Und obwohl ich geblinkt hatte, hat mich einer oder der im roten Fahrzeug mich noch links überholt. Und ich hatte den nicht gesehen. Und ihr könnt euch vorstellen, auf dem Weg auf eine Hochzeit, man kommt mit einem solchen Wagen dort an. Nicht unbedingt das Angenehmste. Aber bevor wir abgefahren sind, und ich habe diese Gewohnheit eigentlich jeden Tag oder die immer, zu beten und um Gottes Schutz zu beten. Herr, behüte uns vor Unglück und bewahre uns vor Schaden. Wir hatten auch an jenem Morgen dies gebetet und sind losgefahren und plötzlich hat es einen Riesenunfall. Es hat geknallt und es gab einen Unfall. Was tragisch an dem Ganzen ist, es war nicht mein Wagen. Es war ein Wagen, den ich von einem Schulkollegen, einem Klassenkameraden ausgeliehen hatte, um überhaupt an die Hochzeit fahren zu können. Und dies war im November. Im Sommer zuvor war ich in der Schweiz arbeiten. Und als die Zeit vorbei war, ich hatte dies schon mal erwähnt, sagte mir der Chef, dass er Konkurs gegangen war. Und ich ohne Geld wieder zurück ans Studium ging. Also zu dem Zeitpunkt, als dieser Unfall geschah, hatte ich weder Geld und ein kaputtes, ausgeliehenes Fahrzeug, wo ich nicht wusste, wie ich es reparieren konnte, und gleichzeitig mir die Frage gestellt, Herr, was war mit meinem Gebet? Habe ich dich nicht um Schutz gebeten, dass uns nichts passiert und du uns bewahrst? Und erst Wochen später habe ich trotzdem erlebt, wie Gott uns behütet und beschützt hat. Hätte ich wahrscheinlich nur eine Zehntel oder eine halbe Sekunde früher abgebogen, so wäre er uns komplett seitlich aufgeprallt. Und ob ich den Aufprall überlebt hätte oder wir oder auch die Kinder im Fahrzeug, das wissen wir gar nicht. Wir haben zwar materiellen Schaden erlebt oder erlitten, aber keinen körperlichen Schaden erlitten. Und trotzdem hat uns Gott behütet und beschützt, auch wenn wir materiellen Schaden erlitten hatten. Und einige Tage später, als ich dann das Fahrzeug zum Karosseriesprengler brachte und dort einen Kostenvoranschlag machen ließ und er mir sagte, wie viel das die Reparatur kosten würde, wusste ich immer noch nicht, wie ich es überhaupt bezahlen soll. Und dann ein paar Tage später, nachdem ich den Kostenvoranschlag hatte, hatten wir plötzlich eine Überweisung auf unserem Postkonto von dem genauen Betrag, der uns die Reparatur gekostet hatte. Aber niemand wusste etwas davon. Gott wusste es. Kollegen aus der lateinischen Gemeinde in Zürich haben uns ein Geld überwiesen und uns geschrieben, wir denken, ihr braucht das Geld in dem Moment ganz bewusst und dringend. Und es war fast auf die Rappen genau der Betrag, der die Reparatur des Wagens gekostet hat. Es ist eine Erfahrung, die mir zeigt, dass es oftmals vielleicht vorkommt, dass Gott scheinbar ein Gebet nicht erhört. Und trotzdem unser Glaube geprüft wird. Und wenn wir an Gott festhalten, er auch diesen Glauben belohnt. Das ist die eine Prüfung, die wir auch erleben, oftmals in unserem Glaubensleben. Eine andere Prüfung ist, wenn Gott scheinbar kleiner, als die Herausforderung erscheint. Wie oft haben wir das Gefühl, dass unser Problem größer ist als Gott? Und der Satz sagt, sag nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. In Matthäus Kapitel 14 lesen wir die Geschichte von Petrus und Johannes, wo sie auf dem Meer, auf dem Wasser gehen können. Und Jesus kommt auf das Schiff zu und Petrus, wie impulsiv er auch immer war, sagte dann zu Jesus, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Petrus stellt eigentlich eine unmögliche Bitte. Herr, wenn es wirklich du bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht Jesus entgegen. Und wir kennen die Geschichte, dass der Wind und die Wellen größer wurden und Petrus, anstatt seinen Blick auf Jesus zu richten, anfing, die Wellen um sich anzuschauen und anfing zu sinken. Und in dem Moment, wo er anfing zu sinken, schrie er, Herr, hilf mir. Und Jesus streckte ihm die Hand aus und zog ihn eigentlich wieder aus dem Wasser. Und sicherlich hatte sich Petrus in dem Moment gefragt, oh nein, was tue ich hier? Wäre ich doch nur im Boot geblieben. Wie oft haben wir schon das Gleiche wie Petrus getan? Wie oft haben wir Gott etwas Großes gebetet, um etwas vielleicht auch Unmögliches gebetet? Und Gott hat uns dann auf dem Weg geführt. Und währenddem wir auf dem Weg waren, kamen plötzlich Zweifel in uns auf, weil wir halt die Widerstände und die Schwierigkeiten um uns herum wahrnehmen. Und anstatt, dass wir unseren Blick auf Jesus ausrichten, blicken wir umso mehr um die Stürme, die um uns herum sind und werden durch sie abgelenkt und verzweifeln dann eigentlich an den Größen dieser Stürme. Ja, die sichtbare Welt scheint zu mächtig zu sein, als dass wir sie manchmal überwinden könnten. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, werden wir wie Petrus in Verzweiflung versinken, weil wir denken, es ist zu schwer oder unmöglich? Ich bin vielleicht ein zu großes Risiko eingegangen und dass Gott mir vielleicht gar nicht mehr helfen kann? Fangen wir an zu zweifeln oder ist unser Glaube genug stark und genug groß, um weiterhin auf dem Weg vorwärts zu gehen? Und in der Bibel finden wir viele von diesen Herausforderungen. Zum Beispiel auch das Volk Israel, als sie aus Ägypten ausgezogen waren und plötzlich vor dem Roten Meer standen. Hatte sie Gott nicht auf wunderbare Art aus Ägypten geholfen? Und jetzt, wo die Prüfung da ist, verzweifeln sie. Und Gott sagt, tritt ins Wasser und das Meer wird sich teilen. Und Gott hat einen Ausweg auch dort für das Volk Israel. Ja, wenn Gott kleiner als die Herausforderungen erscheint, sollen wir unsere Augen auf Jesus ausrichten, denn er ist der Einzige, der uns befähigen kann, über die Wellen und das Meer zu laufen. Er ist mächtiger, ja viel mächtiger als jeder Sturm, dem wir jemals in diesem Leben begegnen müssen. Und ich denke, es ist auch eine Glaubensprüfung, dass wenn wir oftmals den Eindruck haben, dass die Prüfungen größer sind als Gott, dass wir dann anfangen zu zweifeln. Und dabei haben wir eine Verheißung im Wort Gottes, dass wir keiner Versuchung ausgesetzt werden, die wir nicht überstehen könnten, die über unsere Kräfte hinweggehen würde. Ja, dies ist die zweite Glaubensprüfung, die wir oftmals auch in unserem Gebetsleben erleben. Und die letzte und wahrscheinlich die schwierigste ist, wenn Gott scheinbar verloren hat. Wenn es aussieht, als hätte Gott verloren. In Matthäus Kapitel 27 lesen wir die schmerzhafte Geschichte von der Kreuzigung und dem Tod von Jesus. Der härteste Glaubenstest, den die Jünger dazumals durchgehen mussten. Und wir lesen dort im Vers 31, als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider wieder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und ich möchte euch auf die Reise mitnehmen, dass wir uns vorstellen, wie sich dazumals die Jünger gefühlt haben müssen, als sie plötzlich erlebten, wie ihr Freund, ihr Meister, abgeschleppt wird, verspottet, ausgeschlagen und gekreuzigt wird. Stell dir die Traurigkeit der Jünger am Kreuz vor, als Jesus sich foltern ließ, verdammen und schließlich kreuzigen ließ. Du bist der Messias oder nicht? Bist du es? Eine Frage, die sie sich sicherlich gestellt haben. Bist du wirklich der Messias? Und unter Tränen fragten sie sich, wenn du der bist, der du sagst, wie kannst du zulassen, dass sie das mit dir tun? Wie kommt es, dass du es zulässt, dass sie mit dir tun, was sie tun, wenn du wirklich der Messias bist? Fragen und Zweifel, die in ihnen aufkamen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wenn wir das Kapitel lesen, dass die Pharisäer und Sadduzäer sich über die Nachfolger Jesu lustig machten und sagten, einem tollen Retter seid ihr da gefolgt. Er kann sich nicht einmal selber retten. Wie soll er euch dann retten? Und sagten, anderen hat er geholfen, sich selber kann er aber nicht helfen. Ja, ich glaube, es war wirklich eine harte Prüfung. Und es sah so aus, als hätte Gott scheinbar verloren. Ja, geschlagen und mit gebrochenem Herzen sahen die Jünger zu, wie Satan scheinbar den Sieg errang. Doch durch das, was für die Jünger wie eine Niederlage aussah, hatte Gott einen größeren Sieg und größere Herrlichkeit gewonnen. Auch in diesem Fall, wenn wir zu kurzsichtig sind, werden wir in unserem Glauben scheitern. Auch in diesem Fall braucht es Weitsicht. Manchmal über das hinaus, was wir wahrnehmen können und überhaupt nur sehen können. Aber ich denke, dass diese Glaubensprüfung bei den Jüngern die schwerste war, die sie überhaupt durchmachen mussten. Zu erleben, wie ihr Erlöser, ihr Retter, ihr Messias gekreuzigt wird, an den sie eigentlich glaubten, dass er sie erlösen wird, dass er ihnen helfen würde, und er plötzlich gekreuzigt wird und stirbt. Wie verloren mussten sich die Jünger vorkommen, als Jesus plötzlich im Grab lag? Von wo sollte in dem Moment da noch Hilfe kommen, Erlösung, Errettung kommen. Und trotzdem sehen wir, wenn wir die Geschichte lesen, dass Gott Jesus am dritten Tag auferstanden hat, auferweckt hat und Jesus wiederum 50 Tage unter den Jüngern war. Es sah so aus, als hätte Gott verloren, aber Gott hatte nicht verloren. Und es wird eine Geschichte erzählt von einer Frau, die damit kämpfte, dass ihre Gebete nicht erhört wurden. Und eines Nachts hatte sie einen Traum, in dem sie sah, drei Frauen im Gebet knien. Und währenddem die drei Frauen am Beten war, trat Jesus herbei und kam zur ersten Frau, legte sanft seine Hand um sie und ermutigte sie mit liebenvollen Worten, bis die Frau ein Lächeln im Gesicht hatte. Dann ging er zur zweiten Frau, legte dann seine Hand auf ihr geneigtes Haupt, sagte aber kein Wort. Und dann ging er scheinbar an der dritten Frau vorbei, ohne ihr sogar einen Blick zu würdigen. Und die Frau dachte in sich, wie sehr musste er die erste Frau geliebt haben, weil er ihr so viel Zuneigung und Hilfe anbot. Bei der zweiten Frau, die muss er gerne haben, weil er sie ihr eigentlich Zuneigung widmete, aber sie nicht ermutigte. Aber die dritte Frau, die musste irgendetwas Schlimmes getan haben, so dass er sie eigentlich ignoriert hat. Und in dem Moment tritt Jesus an die Frau im Traum und sagt zu ihr, O Frau, du hast mein Verhalten ganz falsch interpretiert. Lass mich dir zeigen, warum ich so gehandelt habe. Und er erzählt und erklärt, die erste Frau, der musste ich alle Erweise meiner Liebe und Zärtlichkeit erweisen, damit sie auf dem schmalen Pfad bleibt und nicht vom Glauben abkommt. Die zweite Frau hatte mehr Glauben und auch mehr Liebe. Sie vertraut mir, egal wie es läuft und was Menschen tun. Bei der dritten Frau sah es so aus, als würde ich sie nicht bemerken und vernachlässigen. Aber sie hat die edelste Art des Glaubens und der Liebe. Sie kennt mich so gut, sie vertraut mir so sehr, dass sie unabhängig von Zuspruch, einem Blick oder äußerlichen Zeichen meines Wohlwollens auskommt. Sie ist nicht bestürzt oder entmutigt wegen der Umstände, durch die ich sie gehen lasse, oder wegen noch nicht erhörten Gebete in ihrem Leben. Sie vertraut mir selbst dort, wo Verstand und Vernunft oder jeder natürliche Instinkt sich auflehnen würde, weil sie weiß, dass ich an ihr für die Ewigkeit arbeite. Sie weiß, dass sie das, was ich tue, in der Zukunft verstehen wird, selbst wenn sie die Erklärung jetzt nicht bekommt. Und zuletzt sagte Jesus zu der Frau im Traum, ich schweige in meiner Liebe, denn ich liebe über das hinaus, was Worte ausdrücken oder menschliche Herzen verstehen können. Vertraue mir, mein Kind, ich habe dich nicht verlassen oder vergessen, sondern ich bereite diese Frau und dich auf noch größere Segnungen vor. Ich finde es eine spannende Geschichte, weil diese Geschichte uns aufzeigt, dass Gott nicht immer gleich reagiert und agiert, sondern mit jedem Einzelnen so umgeht, wie es jeder für sich braucht, damit jeder auf dem Weg des Glaubens weiter vorankommt und gestärkt werden kann. Und deshalb kommt es vor, dass Jesus vielleicht beim einen schweigt und beim anderen nicht. Dass Jesus dem einen hilft und dem anderen nicht. Dass Jesus dem einen eine Antwort gibt und dem anderen nicht. Und im Buch Der rettende Weg gibt es eine Verheißung, die ich sehr schön finde, und sie sagt, das aufrichtige Gebet verbindet uns mit den Gedanken des Unendlichen. Vielleicht weist in diesem Moment nichts Außergewöhnliches darauf hin, dass sich das Angesicht unseres Retters voller Mitgefühl und Liebe über uns beugt. Und dennoch ist es so. Auch wenn wir seine Berührung nicht spürbar wahrnehmen, ruht doch seine Hand in Liebe und zärtlichem Mitgefühl auf uns. Ja, auch wenn wir vielleicht Gottes Gegenwart in unserem Gebet in dem Moment nicht wahrnehmen, so wissen wir trotzdem, dass er bei uns ist. Dafür gibt es verschiedene Verheißungen. Jesus sagte, ich bin bei euch bis an der Weltende. Oder eine andere Verheißung sagt, einem gebrochenen Herzen bin ich nahe. Es gibt viele Verheißungen, die dies auch zum Ausdruck bringen, dass wenn wir auch vielleicht Gottes Gegenwart in dem Moment nicht wirklich wahrnehmen, er trotzdem bei uns ist. Und wir an dem nie zweifeln sollen. Vor einiger Zeit hatte mal ein Kind ein Bild gezeichnet eines Predigers, als er am Predigen war und am Beten war. Und es geschah während der Predigt. Und das Kind zeichnete ziemlich genau den Prediger, wie er am Predigen war und wie hinter ihm ein Engel oder Jesus stand. Für uns Menschen oftmals nicht sichtbar. Aber das Kind sagte dann nach der Predigt zum Prediger, ich hatte ihn immer hinter dir gesehen. Ja, wie oft nehmen wir nicht wahr, dass Gott in unserer Nähe ist. Und ein anderes Zitat sagt im Buch Auf den Spuren des großen Arztes, im zukünftigen Leben werden die rätselhaften Ereignisse, die uns hier geärgert oder enttäuscht haben, aufgeklärt. Wir werden erkennen, dass die scheinbar nicht erhörten Gebete und manche enttäuschte Hoffnungen größten Segen bewirkt haben. Ein Zitat, welches ich auch sehr ermutigend finde, weil sie eigentlich auch in meinem Leben zutreffen. Wie oft gibt es Sachen, die ich nicht verstehe, wo ich enttäuscht werde, weil meine Gebete nicht so in Erfüllung gehen, wie ich es mir eigentlich erwünscht habe. Und trotzdem darf ich wissen, dass diese Sache alle mal aufgeklärt werden und auch jetzt in diesem Leben zum größten Segen für uns wirken. Auch wenn wir es vielleicht anders wahrnehmen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist in Bezug auf die Glaubensprüfungen und unser Gebet. Werden wir am Glauben festhalten und weiter beten, wenn Gott scheinbar schweigt? werden wir am Glauben festhalten und weiter beten, wenn Gott die Hilfe verweigert, dem einen hilft, aber vielleicht uns nicht geholfen hat? Werden wir am Glauben festhalten und weiter beten, wenn Gott scheinbar unser Gebetsanliegen vergessen hat? Und werden wir am Glauben festhalten und weiter beten, wenn Gott scheinbar kleiner als die Herausforderungen unseres Lebens erscheint? Und werden wir am Glauben festhalten und weiter beten, wenn Gott scheinbar verloren hat oder es menschlich gesehen keine Lösung mehr gibt? Lasst uns im Glauben und Gebet wandeln. Worte des Glaubens und des Gebets reden. Den Glauben und das Gebet nähren. Den Glauben und das Gebet leben. Und im Glauben und Gebet standhaft bleiben. Amen.